Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir sind immer noch bei der buddhistischen Ethik, beziehungsweise beim achtfachen Pfad, der sich ja in drei Bereiche, Trainingsfelder aufteilt. Einmal das Training in Ethik, einmal das Training in Meditation und einmal das Training in Weisheit. Wir sind bei Ethik. Der Bereich Ethik umfasst drei Pfadglieder, einmal die rechte Rede, das war das Thema vom letzten Mal, rechtes Handeln und rechter Lebensunterhalt. Ich würde gerne heute über das rechte Handeln sprechen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Auflistungen. Es gibt einmal die Auflistung im achtfachen Pfad und dort unterteilt es sich Abstehen vom Töten. Und ich denke, der Punkt ist relativ selbsterklärend. Wobei es gibt eine Feinheit in der buddhistischen Ethik im Unterschied zur christlichen Ethik, sodass die Idee, nicht zu töten, sich auf alle Lebewesen bezieht. Ich glaube, man muss bei dieser Ethik, also man darf da nicht zwanghaft werden, weil ich denke, der Punkt rechte Rede ist ein Punkt, wo man das eigentlich ganz gut selbst unter Kontrolle haben könnte, wenn einem die Gewohnheitsmuster nicht durchgehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da hat man viel Möglichkeiten, sich zurückzuhalten, mal nichts zu sagen, sich seinen Teil zu denken oder was Freundliches sagen als was Zynisches oder was auch immer. Aber das ist so ein bisschen im eigenen Handlungsspielraum. Bei den anderen Punkten ist es unterschiedlich. Harari hat in einem seiner Bücher darauf Bezug genommen, auf Ethik. Da er ja auch meditiert und Schüler von Goenka ist, also Theravada-buddhistisch unterwegs ist, er hat gesagt, dass unsere Welt so miteinander vernetzt ist, dass wir nicht hundertprozentig ethisch immer handeln können. Und wenn wir den Teil Leben zu fördern oder Töten zu vermeiden nehmen und uns überlegen, was bedeutet das im Alltag, dann beginnt es ja schon bei diesen kleinen Stechmücken. Selbst wenn wir über den Rasen gehen, wissen wir nicht, wie Viecher wir unter unseren Füßen umbringen. Zur Zeit des Buddha hat es dann dazu geführt, dass er in der Regenzeit, wo alles aufgeweicht war, wo man das nicht mehr unter Kontrolle hatte, wo man nicht wusste, wo man hintritt und so, und offensichtlich sehr viele Krabbeltiere unterwegs waren, dass er dann gesagt hat, okay, dann bleiben wir halt in der Regenzeit an einem Ort. Eines der Mönchsgelübde, oder nicht Gelübde, aber Regeln, ist die, dass man nicht in der Erde graben darf als Mönch. Und ich weiß nicht, aber den Film 7 Tage in Tibet, ja? Da gibt es eine Szene, wo sie das Kino, glaube ich, bauen und die Mönche sich weigern, das Fundament auszuheben. Ja? Und der Heinrich Harrer total irre wird, warum machen sie das nicht und überhaupt? Und dann erfährt er, dass es halt ein Gelübde gibt, dass die Mönche nicht mit dem Spaten in der Erde herumtun dürfen, weil sie kleine Lebewesen schädigen könnten. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist wahrscheinlich bei der Idee, Töten zu vermeiden, kommt es auch immer um die Leidensfähigkeit der einzelnen Lebewesen. Und ein Argument ist, Lebewesen mit weniger Nervensystem haben offensichtlich weniger Potenzial zum Leiden. Das trifft aber nicht auf unsere ganze Tierindustrie zu. Das heißt, da sind lauter Tiere mit hochentwickelten Nervensystemen, Kühe, Schweine, Rinder, was da auch alles herumkugelt, und die leiden natürlich. Und das wird aber bei unserer Gesellschaft und bei unserer Ernährungsweise ausgeklammert. Also ich habe ja mal für eine buddhistische Zeitschrift geschrieben, also Artikel für die Ursache-Wirkung und da auch in der Redaktion ein bisschen mitgearbeitet. Normalerweise ist das mit den Leserbriefen, passiert da relativ wenig. Außer man schreibt, man zeichnet einen Comic, dann passiert was. Aber es gab ein Thema, wo es irre viele, also wo es eine richtige Diskussion über mehrere Hefte gab. Und das war das Thema, darf ein Buddhist Fleisch essen oder nicht? Das hat irre Emotionen kreiert. Und das war so erstaunlich, ja, weil das ja eigentlich erstmal eine persönliche Entscheidung ist. Zur Zeit des Buddha hat der Buddha sehr wohl Fleisch gegessen, weil das Training darin bestand, mit der Bettelschale einmal pro Tag in das nächste Dorf zu gehen und die Dorfbewohner dann das reingegeben haben, was sie halt übrig hatten. Und das war alles Mögliche. Das heißt, in der Bettelschale muss ziemliches Chaos gewesen sein. Klar ist, dass zur Zeit des Buddha wahrscheinlich nicht viel Fleisch reingekommen ist, weil das einfach ein Luxusgüter war und die normalen Leute eigentlich kein Fleisch zum Weitergeben haben. Und es gab nur eine Regel in Bezug auf Fleisch, dass ein Mönch Fleisch abweisen muss, wenn es extra für ihn geschlachtet wurde, das Tier. Wenn es aber übrig ist, dann darf er es essen und dann ist Teil seines Trainings, das zu essen, was in der Schale ist. Und nicht den eigenen Vorlieben nachzugehen, sondern es als Training zu sehen, das ist Brennstoff für meinen Körper und mehr nicht. Und wenn man heute in ein buddhistisches Kloster geht, Thailand, Burma, und dort gibt es ja Listen, wo es dann Spender gibt und die also für die ganzen Mönche dann ein riesiges Buffet sponsern. Und da ist meines Wissens immer Fleisch dabei. Und zwar das Feinste vom Feinsten, weil natürlich die Idee dahinter steckt vom Spender, dass er dadurch positives Karma für sich kreiert. Und in Tibet war es so, aber das hatte was mit der Höhenlage zu tun, dass es dort offensichtlich nicht so viel Gemüse gab, haben also die Mönche alle Fleisch gegessen. Und das hat dann zu der Diskussion geführt und die gab es auch schon im 19. Jahrhundert in Tibet, ob nicht Mönche aufgrund des Gebotes, also nicht Lebewesen zu töten, ob sie nicht auf ihr Fleischkonsum verzichten sollten. Und einer meiner Lieblingsautoren aus der Zeit, Patrol Rinpoche, 1860 oder so in dieser Größenordnung, der hat einen eigenen Text darüber geschrieben, dass es nicht gut ist, Fleisch zu essen. So. Das hat aber bei den meisten tibetischen Mönchen nicht dazu geführt, dass sie aufgehört haben mit Fleisch. Selbst, und das war ein interessantes Phänomen, selbst wenn sie da, als sie dann in den Westen kamen, wo es ein reichhaltiges vegetarisches Angebot gibt, haben die meisten buddhistischen Mönche Fleisch weiterhin gegessen. Aber es gibt einige Mönche, die sehr wohl dann gesagt haben, okay, vermeide Fleisch, ich esse kein Fleisch. Also es gab es auch. Das heißt, diese Diskussion gibt es innerhalb der Mönche und diese Diskussion gibt es innerhalb der Nicht-Mönche und Nonnen, sage ich jetzt mal. Und insofern glaube ich, ist es eine persönliche Entscheidung. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist, mit dem eigenen Handeln kein Leid zu erzeugen oder so wenig Leid wie möglich zu erzeugen. Und ich glaube, das ist eine gute Maxime. So. Und dann kommt noch dazu, also, was du ja gesagt hast, dass das heutige Fleisch ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich gesund ist. Also, dass da alle möglichen Chemiezeug drin ist, Medikamente, Antibiotika und ja, plus das ganze Tierleid, was damit verbunden ist, also in den Tier-KZs, bis hin zu den Schlachthöfen. Also wenn man sich das alles direkt anschaut oder Dokumentationen darüber sieht, dann vergeht einem fast der Appetit an Fleisch oder dieses System auch noch aktiv dann zu unterstützen. Aber trotzdem würde ich es zu einer persönlichen Entscheidung machen. Wenn man sich die buddhistische Geschichte anschaut oder die buddhistischen Geschichten, und man eigentlich, aber das ist sehr ähnlich wie im Christentum, eigentlich bedeutet das also nicht zu töten oder keine Lebewesen umzubringen, bedeutet, an keinem Krieg teilzunehmen, eigentlich. Das heißt, also keine Kriegsaktivitäten zu unterstützen. Die buddhistische Geschichte zeigt aber leider, also zumindest gibt es Beispiele, also besonders jetzt im japanischen Buddhismus zum Beispiel, wo buddhistische Mönche, also Zen-Mönche, aber auch aus anderen Traditionen diesen japanischen Nationalismus, diesen japanischen Faschismus aktiv unterstützt haben. Und das in den 30er Jahren, also 1930er Jahren, als Japan dann die Mongolei, also China, überfallen hat, die Mandschurei besetzt hat und also grausliche Kriegsverbrechen verursacht hat und eigentlich der Großteil des buddhistischen Klerus in Japan das unterstützt hat, zum Beispiel. Es gibt ein Beispiel, ein anderes Beispiel vom 14. Dalai Lama, der sich vehement gegen Gewalt ausspricht. Und das in Bezug auf die chinesische Besetzung von Tibet. Also insofern haben wir da so einen riesigen Bogen und ich glaube, auch hier muss man dann für sich entscheiden, wie viel Pazifismus kann man für sich zulassen oder ist für einen selbst stimmig. Aber auch das ist, glaube ich, ein Thema, wo man für sich selbst schauen muss und das, Gott sei Dank leben wir in keiner Situation, wo das Thema Krieg, glaube ich, für uns wirklich, also zumindest selbst in Kriegshandlungen verwickelt zu sein, jetzt im Vordergrund steht. Insofern ist wahrscheinlich dieses Thema Fleisch essen oder nicht Fleisch essen wahrscheinlich mehr im Vordergrund. Aber ich glaube, es ist ganz gut, sich diese Idee von Harari immer wieder ins Gedächtnis zu holen, dass die Dinge so miteinander verstrickt sind, dass wir zwar versuchen können, so wenig Leid wie möglich durch unser Handeln zu provozieren, aber wir können nie sozusagen alles vermeiden, weil wir auch gar nie die ganzen Produktionsketten unter Kontrolle haben und gar nicht wissen, wo diese ganzen Sachen alle herkommen und wie viel Leid damit verursacht ist. Also, ja. So viel zu diesem Thema. Das zweite Thema, was natürlich drankommt, ist nichts nehmen, was einem nicht gegeben wurde. Wir kennen diese Idee von den 10 Geboten, nicht stehlen. Und im ersten Blick ist es eigentlich ziemlich locker. Ja, also okay, also ist eh klar, also ich darf keine Sachen klauen. So, ziemlich einfach. Im nächsten Schritt ist es natürlich interessant, wenn man bestimmte Berufsgruppen durchgeht für sich selbst und sich dann überlegt, natürlich gibt es Berufsgruppen, die funktionieren dadurch, dass sie ihren eigenen Vorteil benutzen, um sozusagen einen finanziellen Vorteil daraus zu schlagen, um andere Leute ein bisschen übers Ohr zu hauen oder wo es nicht so ein ganz fairer Tausch ist. Und manche natürlich sagen, das hat schon was mit Diebstahl zu tun, bis hin natürlich zu Produktionsverhältnissen, die irgendwie unfair sind oder wo Menschen aufgrund ihrer sozioökonomischen Schwäche von Leuten, die da mehr Power haben, einfach ausgenutzt werden. Also insofern geht dieses Thema oder kann man dieses Thema in einem sehr großen Rahmen auch sich anschauen und bis hin zu sich Gesellschaftssysteme anzuschauen und zu fragen, ist das gerecht, wie das hier funktioniert oder funktionieren nicht bestimmte Branchen aufgrund von Diebstahl bis hin zu der ganzen Kolonialgeschichte, wenn man das sozusagen auch historisch ausfächern möchte. Das heißt, wo ein Großteil des Reichtums von Europa wahrscheinlich darin bestand oder besteht, dass einfach Nationen, die nicht so eine hohe Waffentechnologie hatten, einfach ausgebeutet wurden, einfach beklaut wurden. Das heißt, Rohstoffe geklaut wurden und Menschen versklavt wurden, verkauft wurden. Und das ist, könnte man natürlich sagen, eine Form von Diebstahl. Also auch hier, glaube ich, muss man nicht doktrinär werden oder eng im Geist, aber ich denke, das sind dann alles Themen, die heute auch noch aktuell sind. Und auch diese ganzen Kolonialgeschichten jetzt wieder so ein bisschen aufpoppen, bis hin, dass bestimmte Straßennamen jetzt wieder verändert werden, wo klar ist, dass das eigentlich jemand war, der ziemlich brutal andere Länder, andere Völker ausgeraubt hat und versklavt hat. Und dann steht halt mitten in der Stadt noch irgend so ein Denkmal von dem. Und man sich natürlich fragt, ist das heute noch opportun? Ja, über Wall Street will ich jetzt gar nicht reden. Das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Aber auch da ist natürlich die Frage, ist das alles fair, was da läuft? Aber ich glaube, der Buddha hat das nicht so komplex gesehen, weil dieses Thema zu seiner Zeit nicht so komplex war. Und die Regeln relativ einfach waren. Soweit ich weiß, das Strafsystem zu seiner Zeit war, also wahrscheinlich, wenn irgendjemand erwischt wurde beim Stehlen, wurde wahrscheinlich irgendeine drakonische Strafe durchgeführt. Also Hände abhacken oder was da so üblich war zu der Zeit. Ja. Aber das Interessante, was ich immer interessant fand, war die Formulierung, also wie das im Buddhismus formuliert wird. Und dort heißt es nicht, du sollst nicht stehlen, sondern dort heißt es, du sollst nichts nehmen, was dir nicht gegeben wurde. Das ist nochmal eine feine Unterscheidung, finde ich, weil ja, wenn man irgendwas findet, könnte man ja so auf die Idee kommen, oh, fein, ist mir zugefallen, kann ich so mitnehmen oder so, ja, gehört ja niemandem oder so. Aber von der buddhistischen Ethik geht die sozusagen noch einen Schritt weiter und sagt, okay, selbst wenn du was findest, ist es nicht dir, weil es ist dir nicht gegeben worden. Und für buddhistische Mönche gilt das, und das hat dann manchmal, vielleicht habe ich die Geschichte schon mal erzählt, weil sie ist ganz witzig, ganz witzig. Bei buddhistischen Mönchen ist es so, wenn die eingeladen werden zu einem Essen, und das war in Wien mal der Fall, wo also auch ein buddhistischer Mönch aus Thailand oder so eingeladen wurde, und alle haben dann angefangen zu essen, nur der Mönch nicht, ja. Die anderen haben sie schon ein bisschen geguckt, haben aber sich nicht so weit gedacht, vielleicht hat er keinen Hunger gehabt überhaupt. Und dann waren sie schon fertig und der hat immer noch nichts gegessen. Ja? Und dann haben sie mal nachgefragt, warum er denn nichts isst, ob das die falschen Speisen sind oder ob er Diät braucht oder keine Ahnung und so. Und dann hat er sie aufgeklärt, wie das im Buddhismus funktioniert, dass ein Mönch nicht von sich aus sich irgendetwas nehmen darf. Selbst wenn er eingeladen ist, darf er das nicht nehmen, sondern er darf nur das essen, was ihm gegeben wurde. Und das muss man als westlicher Einladender natürlich wissen, weil sonst verhungern die Mönche.
Was bedeutet gegeben, was er das braucht, und das muss ihm vorgesetzt werden?
Ja, das muss ihm in die Hand gegeben werden. Also so, ganz wortwörtlich sozusagen. Und das ist so diese Idee dahinter. Und das finde ich immer ganz interessant. Ja, es macht ein bisschen einen Unterschied. Ja. Das dritte große Thema bei Ethik innerhalb des Buddhismus, und das ist eigentlich, ich weiß nicht, also offensichtlich seit 2000 oder 2500 Jahren ein Thema, ist die Sexualität. Ja, und wenn man sich das durchliest, ja, was die hier drunter schreiben, dann denke ich mir, dann ist das so aktuell eigentlich, oder Teile davon sind zumindest so aktuell, dass es offensichtlich die Problematik, die es heute noch bei uns gibt, schon vor 2500 Jahren gibt und offensichtlich die Menschen oder ein Teil der Menschen in diesen 2500 Jahren nichts gelernt haben. Das finde ich also interessant. So, was wird denn da geschrieben? Also abstehen von unzulässigem Geschlechtsverkehr. Unzulässigen Geschlechtsverkehr hat er verworfen. Von unzulässigem Geschlechtsverkehr steht er ab. Mit Mädchen, die unter der Obhut von Vater, Mutter, Eltern, Bruder, Schwester, Verwandten, unter der Obhut der Sippe oder des Gesetzes stehen, oder mit verheirateten Frauen, Gefangenen bis zu den blumengeschmückten Bräuten, das sind Prostituierte. Mit all diesen pflegt er keinen geschlechtlichen Umgang. eigentlich sehr klar. Und wenn man sich diese MeToo-Bewegung MeToo-Bewegung anschaut, dann sollte man das denen alle irgendwie kopieren und schicken. Also oder es sagt uns etwas über die Schwierigkeit dieser ethischen Grundhaltung und der Umsetzung dieser Ethik in einer Situation, wo man offensichtlich Macht hat und man glaubt, man kann es sich leisten. Aber eigentlich gibt es keine Ausrede. Also. Also das sind die drei Aspekte von also ethischem Handeln. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, also es gibt jetzt noch eine andere Aufstellung, wo ein Aspekt noch dazu kommt. Das sind die fünf Sila, also die fünf ethischen Grundregeln, die normalerweise das Standardset sind innerhalb des Buddhismus. Und die sind also Lebendigen zu schaden will ich mich enthalten, nicht Gegebenes zu nehmen will ich mich enthalten, von falschem Gebrauch der Sinne will ich mich enthalten, das ist die Sexualität, unrechter Rede will ich mich enthalten. Das sind die vier Teile, die wir jetzt schon kennen. Und der fünfte ist, dass ich meinen eigenen Geist nicht durch Drogen, im Original stehen alkoholische Substanzen, aber im All gedacht sind, dass ich meinen eigenen Geist nicht durch Drogen verneble. Das ist das fünfte Sila. Und das ist das Set oder die Basis, auf die dann die meditative Schulung basiert. Und dann gibt es aber im achtfachen Pfad noch das fünfte Pfadglied und das ist rechter Lebensunterhalt. Und das gehört auch noch zu den ethischen Grundhaltungen. Und jetzt muss ich mal schauen, was da ist, weil da steht auch ganz klar drin, was man eigentlich nicht tun sollte. Und zwar, ich lese es einfach vor, es gibt fünf Arten des Handelns, die man vermeiden sollte. Der Handel mit Waffen. Nona, da würde unser Freund Glock schon mal drunter fallen. Der Handel mit lebenden Wesen. Da haben wir die ganze Tierindustrie eigentlich drin. Dann der Handel mit Fleisch, da haben wir sozusagen den nachgeordneten Teil der Lebensmittel, also der Fleischindustrie drin. Wobei es gibt dann ja, also Buddhisten sind natürlich nicht doof, ja, und die finden dann immer Wege, sozusagen diese Punkte für sich positiv zu interpretieren. Und in Asien war das dann oft so, dass Nicht-Buddhisten sozusagen die Leute waren, die die Viecher geschlachtet haben und verkauft haben. Also in vielen asiatischen Ländern waren das dann die Moslems. Und die Buddhisten haben dann fleißig dort eingekauft. Ja, weil sie haben ja nicht damit gehandelt. Das war ja der andere. Also das ist aber, glaube ich, nicht damit gemeint. Glaube ich nicht, nur sagen, bin ich mir ziemlich sicher. Dann der Handel mit berauschenden Getränken sollte man nicht.
Das wäre die Gastronomie, oder?
Das wäre die Gastronomie. Ja, ja, also das, genau. Also kann man sich jetzt schon mal ausrechnen, wie viele Jobs bei uns dann eigentlich da wegfallen?
Das ist so Sinn. Das macht schon Sinn, ne?
Also es macht Sinn, aber es grenzt sehr stark irgendwie auch ein. Aber es ist, also ich bin immer wieder fasziniert von der Klarheit dieser Texte, ja, dass da nicht irgendwie drinsteht, so diffus, man darf nicht töten oder sowas, sondern ganz konkret, welche Berufsgruppen eigentlich drunter fallen und welche Berufsgruppen Leid verursachen. Das ist der Hauptmerkmal. Also, ja, also dass alle Alkoholiker fallen da eigentlich raus. Und das dritte, beziehungsweise, also im Original steht alkoholische Getränke, weil das zu der Zeit offensichtlich das Hauptproblem war. Und ja, okay, blöd formuliert, aber ich wollte nur sagen, dass also andere Drogen es offensichtlich zu der Zeit nicht das Thema waren, offensichtlich. Aber ich würde in der heutigen Interpretation sämtliche Drogen drunter fallen lassen, also sämtliche Substanzen, die den eigenen Geist vernebeln bzw. dich einengen oder abhängig machen. Und Thich Nhat Hanh geht so weit, dass er bis eigentlich dieses Sila bis hin zu Konsum von Videospielen, Fernsehen, Handy und alles Mögliche, eigentlich das auch mit einbezieht. Ja, also alles, was den Geist fesselt, was den Geist in irgendeiner Art und Weise vernebelt. Und das letzte, der letzte Punkt, also Handeln mit Giften, sollte man nicht tun. Okay, das ist bei uns ist nicht so. Wir haben auch Drogen, ja. Ja, das ist das
Lagerhaus.
Wer?
Lagerhaus. Lagerhaus.
Ja, also das ist jetzt eine gute Frage, welche Gifte damit gemeint sind. Aber wahrscheinlich Tiergifte sind nicht so optimal. Das würde wahrscheinlich drunter fallen, gell? Wobei ich hatte jetzt eher so gedacht, dass offensichtlich in der Antike viele Menschen vergiftet wurden von anderen. Also das war eher so ein großes Thema von Giftmischern und so. Ja, genau, sowas. Also in der römischen Antike gab es eine eigene Berufsgruppe da, die Giftmischerinnen, und also sehr hoch entwickelt, also mit allen möglichen Pflanzengiften und was es da gab und nicht Kräutern. Ja klar, Kräuter. Und ich nehme mal an, das war also in Asien genauso. So hätte ich das jetzt interpretiert. Aber Lagerhaus ist natürlich auch eine gute Adresse dafür. Okay. Ja, das ist, sage ich jetzt mal, innerhalb des achtfachen Pfades die Rubrik Training in Ethik. Ich möchte einfach betonen, niemand von uns ist perfekt. Und diese Trainingsrichtlinien sind keine Waffen, um sie gegen uns selbst zu benutzen, sondern es sind Hilfsmittel, um das eigene Leben einfacher zu machen, um uns selbst weniger zu schaden und anderen Menschen und Wesen weniger zu schaden. Und ich glaube, das ist so die große Überschrift. Aber man sollte sie nicht benutzen, um selbst extrem doktrinär zu werden oder eng zu werden, sondern einfach als ein Hilfsmittel, eigenes Verhalten zu reflektieren und auch zu erforschen, tun mir diese Dinge gut oder tun sie mir nicht gut? Führen sie zu innerer Ruhe und Weisheit oder führen sie eher zu innerer Unruhe und Aufgewühltsein, zu Leid und so? Also auch hier, sage ich mal, steht nicht dieser erhobene Zeigefinger im Vordergrund, sondern eher es als Tool zu benutzen, um eigenes Handeln zu reflektieren und so wenig Leid wie möglich zu verursachen.